Entspannung, Achtsamkeit, Runterkommen. Große Begriffe, die für guten Schlaf sorgen, aber wie funktioniert das in der Praxis? Und wie wichtig ist das wirklich? Dafür habe ich mir in der heutigen Podcast-Folge Linda Marleen Leinweber eingeladen. Linda ist Psychologin und beschäftigt sich genau mit diesen Themen. In der heutigen Podcast-Folge reden wir darüber, was Schlaf für eine Rolle spielt im Bereich der Psyche, der mentalen Gesundheit, aber auch umgekehrt. Wie wichtig ist meine mentale Gesundheit für den Schlaf? Wie finde ich am Abend in die Entspannung? Das ist so ein großer Begriff, aber wie sieht das konkret aus? Wir reden über das große Thema Depressionen und auch, wie Schlaf, Entspannung im beruflichen Kontext aussieht. Wie weit sind Unternehmen schon und haben das begriffen, wie wichtig das ist? Und wir schauen uns ganz konkret an das Thema Achtsamkeit, Entspannung im Alltag. Wie funktioniert das eigentlich und sieht das konkret aus? Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und bin überzeugt, du kannst auf jeden Fall etwas für dich mitnehmen. Viel Spaß! Hi Linda, schön, dass das geklappt hat. Ich habe dich im Intro schon so ein bisschen vorgestellt, wer du bist, was du machst. Aber stell dich gerne nochmal selber vor. Wer bist du, was machst du und wie ist deine Verbindung zum Thema Schlaf?
Ja, sehr gerne. Auch erstmal guten Morgen und schön, dass das geklappt hat. Ja, ich bin Linda, ich bin 31, komme aus Berlin und bin Psychologin. Warum bin ich Psychologin? Ich habe mir während dem Studium gedacht, was kann man tun, damit Menschen gar nicht erst krank werden, gar nicht erst eine Depression bekommen, einen Burnout bekommen, sondern was kann ich eigentlich schon im Alltag, vielleicht bei der Arbeit, aber auch sonst, wie ich mein Leben gestalte, tun, damit ich präventiv gesund bleibe. Ja, und das mache ich jetzt seit 6 Jahren und muss auch sagen, dass es echt eine Herzensangelegenheit geworden ist, weil ich merke, dass so das Thema psychische Belastung, auch Schlafstörung, wie gehe ich mit dieser ganzen Reizüberflutung um, immer präsenter wird. Und von daher bin ich sehr glücklich mit dem, was ich mache.
Sehr cool. Also dieser präventive Ansatz, den wir ja auch verfolgen mit dem Thema Schlaf, um damit auch einfach Krankheiten vorbeugen zu können und sich insgesamt wohler zu fühlen. Lass uns heute gerne so ein bisschen das Thema Schlaf, Psyche, mentale Gesundheit konzentrieren. Ich habe mir so ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich gerne sprechen möchte. Lass uns da gerne mit dem Thema Abschalten am Abend starten. Wir wissen ja beide, ohne Entspannung keinen Schlaf. Aber Entspannung ist so ein großer, abstrakter Begriff. Wie schafft man das konkret? Lass gerne mal in die Situation reingehen. Ich bin am Abend noch unruhig. Was gibt es konkret für Dinge, die du vielleicht aus der Praxis empfiehlst, die funktionieren? Oder was kann man da generell tun?
Ja, ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Und gerade dieses Entspannung, ne? Entspannung auf Knopfdruck, das funktioniert ja dann nie. Also wenn ich das mir sage, so ich das Gedankenkreisen muss jetzt aufhören, ich muss jetzt runterfahren, dann klappt es meistens nie. Und es ist bei ganz vielen Klienten ein Thema, was kann ich konkret tun? Also was mir auch geholfen hat und was meinen Klienten oft hilft, ist, sich so auf die Sinne zurückbesinnen. Also das ist so ein Thema von Achtsamkeit, zu spüren, wo berührt mein Körper zum Beispiel gerade die Unterlage, wenn ich im Bett liege? Was kann ich da spüren? Wo ist es heiß? Wo ist es kalt? Was kann ich hören? Was gibt es da für Geräusche? Und da möglichst immer wertfrei bleiben. Also sich gar nicht sagen, oh, das ist jetzt ein blödes Geräusch, das ist jetzt mein Nachbar, der hört gerade Techno. Oder das ist jetzt irgendwie, das sind die Bauarbeiter, die schon um 7 Uhr morgens anfangen und ich habe vielleicht die Nacht ganz wenig geschlafen. Sondern sich wirklich erstmal nur darauf zu konzentrieren, was höre ich. Atmung ist auch ein Riesenhilfsmittel. Das ist einfach ein Anker, der ist immer da. Und wenn ich mich darauf konzentriere, wie atme ich gerade, spüre ich das im Bauch? Ist es vielleicht eher brustlastig? Ist mein Atem vielleicht eher sehr, sehr kurz? Der geht nicht tief? Dann kann ich da bewusst reingehen. Und da gibt es auch ganz viele gute Atemübungen, die wirklich helfen, die Herzfrequenz zu senken. Das hat ja sehr oft so mit dieser inneren Unruhe verbunden, dass ich dann in so eine kleine Panikattacke auch oft rutsche. Damit kann ich das sehr gut kontrollieren. Das ist für mich immer der erste Schritt. Also zurückbesinnen auf alle Sinne, die du hast. und die trägst du auch immer bei dir. Das ist sehr praktisch. Wenn das nicht hilft, am besten aufstehen. Also sich nicht quälen, im Bett zu liegen und zu grübeln, weil dieses Grübeln wird, wenn ich damit einmal angefangen habe, eher mehr. Also das kennt man ja auch, das ist wie so eine Spirale und gerade es dreht sich ja dann meistens eher um negative Sachen. Das hängt dann wieder mit dem Cortisol zusammen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und um da nicht zu tief einzusteigen, lieber sagen, ich stehe auf, ich schreibe vielleicht alles auf, was mir gerade durch den Kopf geht, weil alles, was auf Papier ist, ist nicht mehr im Gehirn und das ist erstmal eine Entlastung. Ich koche mir einen Beruhigungstee und versuche, einen Abstand dazu gewinnen, dass das mit dem Einschlafen gerade nicht geklappt hat. Frische Luft kann auch helfen, also vielleicht Fenster aufmachen, auf den Balkon gehen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen. Auch das kann sehr beruhigend wirken, zum Beispiel. Hörbuch kann helfen, um sich so ein bisschen runterzuholen, auch abzulenken von diesem eigenen Gedankenstrudel oder was lesen. Ich bin kein Fan davon, digitale Medien zu benutzen. Also das machen ja auch viele, dann irgendwie eine Doku gucken oder irgendwas, was einen runterholt. Aber dieses Blaulicht, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch als Schlafexperten, das ist halt echt schlecht für die Augen und das macht dann eigentlich wieder wach. Wenn man das irgendwie ausschalten kann, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber ich würde eher versuchen, darauf zu verzichten, zu starke visuelle Reize einzusetzen, weil das ist einfach too much in dem Moment. Ja, das wären jetzt erstmal so die 3-4 konkreten Sachen, die man machen kann.
Also da muss man ja auch, was wir immer sagen, so ein bisschen auch ausprobieren, was liegt einem. Es ist schwierig zu sagen, hey, probiere das aus oder mach das, das wird bei dir helfen, weil man muss sich auch selber so ein bisschen drauf einlassen und da so ein bisschen rumprobieren, was funktioniert auch für mich, was kann ich in meinen Alltag integrieren. Lass uns mal kurz zum Thema Gedankenkarussell kommen. Du hast gesagt, die Dinge dann aufschreiben, die einen belasten, vielleicht so einen Zettel und Stift neben dem auf dem Nachttisch liegen haben, dann aufstehen. Was hältst du davon, diesen Zeitpunkt des Gedankenkarussells bewusst nach vorne zu verlegen? Weil ich zum Beispiel weiß, okay, ich denke sowieso immer nach. Irgendwas belastet mich sowieso noch in den Gedanken, dass ich mir bewusst 1-2 Stunden vorher nehme und Dinge aufschreibe. Also gibt es verschiedene Begriffe dafür, dass man To-Do-Listen schreibt oder dass man Tagebuch führt oder einen Grübelstuhl einführt, dass man einen bestimmten Ort hat, okay, den nutze ich jetzt zum Grübeln und nicht das Bett. Ist das auch vielversprechend?
Ja, also genau wie du sagst, muss man so ein bisschen ausprobieren, ob das für einen passt. Ich finde es auf jeden Fall gut, zu sagen, ich verlagere das vor und ich nehme mir da auch explizit Zeit für, weil ansonsten wird es auch was, wo ich mich innerlich auch wieder direkt für bestrafe. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses, oh Mann, ich bin so blöd, jetzt denke ich schon wieder über die Steuererklärung nach, die ich nicht gemacht habe. Und jetzt fällt mir schon wieder ein, dass ich das und das noch nicht gemacht habe. Man rutscht dann ganz schnell in so eine Selbstabwertung, die das Ganze eigentlich noch schlimmer macht. Und sich aber zu sagen, nee, es ist total okay, ich weiß, ich bin einfach ein Mensch, ich denke viel nach, sich dafür Zeit zu nehmen, wie du es jetzt genannt hast, so eine Grübelstuhl, eine Grübelstunde oder auch sich die To-Do-Listen einfach vor dem zu Bett gehen, also mit genügend Abstand schon mal vorzubereiten, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Es kann natürlich trotzdem mal passieren, dass ich im Bett liege und mir fällt irgendwas ein. Und ich glaube, für den Fall ist es auf jeden Fall gut, ja, wie du sagst, einen Zettel und einen Stift unterm Bett liegen zu haben. Und das dann einfach loszulassen, weil dieser Gedanke, oh, ich darf das morgen nicht vergessen, ich muss es unbedingt morgen machen, ich habe eine Frist und ich darf die nicht vergessen. So, dann schreibst du lieber auf, dann denkst du dran und du kannst es in dem Moment leichter loslassen.
Sehr cool. Aber guter Schlaf beginnt ja, das wissen wir beide, nicht erst am Abend oder in dem Zeitpunkt, wenn wir im Bett liegen, sondern schon am Tag mit guten Verhaltensweisen und Co. Und so ist es ja auch mit dem Umgang mit Stress oder mit emotionaler Gesundheit ebenso. Also wie wichtig schätzt du es ein, sich dem Thema Entspannung nicht erst am Abend zu widmen, sondern bereits am Tag? Also sich insgesamt so einen gesunden Umgang mit Stress und Strategien zur Entspannung anzueignen?
Ja, es ist essentiell. Ich würde sagen, der Zeitpunkt, wo du im Bett liegst und merkst, du kannst nicht einschlafen, ist das Signal, dass du dich am Tag und vielleicht auch an den Tagen davor zu wenig mit Entspannung und mit Selbstreflexion beschäftigt hast. Also es ist eigentlich so ein kleines Spätwarnsignal, wenn man so haben will. Du musst dich da viel, viel früher drum kümmern. Also allein, wenn man sich das auf der hormonellen Ebene anguckt, ist es ja so, dass dieses Gedankenkreisen, dieses Grübeln, die innere Unruhe ganz stark mit dem Cortisol zusammenhängt. Und Cortisol ist immer die zweite Stressreaktion, nachdem Adrenalin ausgeschüttet wird. Also angenommen, du hattest einen super stressigen Tag an der Arbeit, es gab vielleicht noch einen Konflikt mit deinem Vorgesetzten, du hast dich mit deinem Boyfriend gestritten, dann hast du den Bus verpasst und bist irgendwie 2 Stunden später als geplant nach Hause gekommen. Also ich sag mal, so ein paar Tage hintereinander, die für dich einfach extrem fordernd waren, dann hat dein Körper wenig Ruhephasen gehabt, um dieses Cortisol wieder abzubauen, weil das bleibt zwischen 8 und 12 Stunden im Blut. Und es wirkt auf den Hippocampus so ein, dass wir dazu angehalten sind, über die Gefahr, also das Problem in dem Fall, immer weiter nachzudenken. Und dann macht es auch Sinn. Also wenn du in dem Moment bist, dass du nicht einschlafen kannst und dieses Gedankengrübeln hast, kann es dafür sprechen, dass du einfach ein sehr hohes Cortisol-Level hast und dass das innerhalb der letzten 12, 24 Stunden nicht die Möglichkeit hatte, in deinem Körper abgebaut zu werden. Wie baue ich das ab? Zum Beispiel mit bewusster Entspannung, mit Sport, aber auch mit guter Ernährung, aber vor allen Dingen mit Ruhephasen. Und das ist halt extrem wichtig, dass ich das, wie du sagst, eigentlich immer schon im Voraus mitdenke. Sonst wird es echt schwierig.
Genau, und dann haben wir auch das Problem, wenn durch den Cortisolspiegel ich dann Schlafprobleme bekomme, weniger schlafe, dann produziert der Körper noch mehr Cortisol als Stressreaktion aufgrund des Schlafmangels. Und dann bin ich halt erst recht in dem Teufelskreis drin. Meine Frage ist so, aus deiner Erfahrung nach, wie verbreitet ist das? Also wie verbreitet ist das in der Bevölkerung schon in der Denkweise angekommen? Okay, ein gesundes Stressmanagement, ich muss Entspannung bewusst in meinen Alltag integrieren und Co. Ist das schon so integriert in den Alltag vieler Menschen? Und da ist dann noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, wie wichtig das ist und Hilfsmittel an die Hand zu geben, wie so ein Einstieg in das Thema Achtsamkeit und Stressmanagement gelingen kann.
Also ich würde mich freuen, wenn es schon verbreitet wäre. Aber ich glaube, da braucht es noch ganz viel Arbeit und ganz viel Unterstützung. Und deswegen gibt es ja auch solche Jobs wie Augen und Mein, damit wir den Leuten da einfach ein bisschen was an die Hand geben können. Ich glaube wirklich, wir haben da noch einen sehr langen Weg vor uns, weil das so ist, da spielt so viel Stigmatisierung mit rein von Entspannung ist irgendwie zum Beispiel nicht männlich. Ja. Wir haben es immer noch, dass in Meditationskursen, in Yogakursen einfach 80-90% Frauen sind. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, was hat das Ganze für ein Image? Da merkt man schon, das verändert sich so ein bisschen, aber noch nicht so, dass man sagen könnte, dass jetzt jedermann sagt, wow, ja klar, ich gehe halt zu einer Meditationsrunde oder ich mache jetzt mal PMR, ich mache jetzt mal eine Atemübung. Das ist, da sind wir einfach noch nicht. Und gerade auch im Berufsalltag, ich weiß nicht, ob es gesund ist, 8 bis 10 Stunden am Stück zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob die Psyche wirklich darauf ausgelegt ist. Wir haben das irgendwann mal beschlossen. Ich meine, in Skandinavien, die haben da schon andere Regelungen. Aber auch da, dass man sagt, zum Beispiel ein Powernap oder ein bewusstes, gemeinsames Entspannen an der Arbeit wäre jetzt irgendwie Common Sense bei uns, ist einfach nicht so. Das ist noch eine Seltenheit, dass Firmen das integrieren. Ja, und ich glaube, das alles spielt damit rein, dass wir da noch echt Aufklärungsarbeit brauchen.
Ja, also das deckt sich auch so mit dem, was wir in unserer täglichen Arbeit bemerken. Vor allem das Thema Männlichkeit hast du angesprochen, ist auch bei uns so, wenn wir beim Thema Einschlafhilfe sind, ist jetzt Meditation, Yoga, Achtsamkeit, es sind nicht die Dinge, die als erstes, worauf derjenige auch als erstes Lust hat, auszuprobieren. Das sind dann wirklich auch sicherlich auch noch so ein bisschen vorteilbehaftet bei uns dann, dass wir erstmal Dinge empfehlen, wovon wir glauben, ja, da hat ein Mann eher Lust drauf, wie Podcast hören, Hörbuch hören, solche Geschichten und dass ihr ja auch so die Seven Mind App oder Headspace und so, dass ihr das erst so am Ende, glaube ich, erstmal empfehlen. Also das, da nehme ich uns nicht raus, dass wir da sicherlich auch noch gewisse Vorurteile haben. Wie du sagst, es ist einfach nicht so, noch nicht so angekommen, dass es cool ist. Also wir beide so in unserer Bubble denken, okay, das kommt schon, wir beschäftigen uns damit und haben auch so den Eindruck, okay, da ist eine Bewegung durchaus im Gange, aber in der breiten Bevölkerung ist das noch gar nicht so angekommen. Also da brauchst du auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, die wir aber gerne heute schon ein bisschen starten möchten, mit ein paar konkreten Dingen, um das Thema auch so ein bisschen aus der uncoolen Schiene vielleicht herauszubringen. Du hast ein paar Sachen schon genannt, so ein bisschen Powernap oder eine bewusste Pause im Arbeitsalltag einzubinden. Ich habe bei dir auf dem Instagram-Profil was von Powerpausen gelesen. Auch das Thema Achtsamkeit ist so ein großer Begriff. Wenn du das mal so ein bisschen mit Leben füllen könntest, was sind konkrete Dinge, die ich machen kann und die mir den Einstieg in das Thema Achtsamkeit oder bewusste Entspannung so ein bisschen erleichtern?
Ja, das stimmt. Achtsamkeit ist wirklich ein großes Thema und wird auch in so vielen unterschiedlichen Bereichen genutzt. Von daher ist es, glaube ich, wirklich gut, sich erstmal zu fragen, was bedeutet das für mich? Und ich habe für mich gesagt, Achtsamkeit ist die Akzeptanz des Lebens mit all seinen Facetten. Also egal, was dir gerade passiert, egal, in was für einer Lage du gerade steckst. Der erste Schritt ist immer, dass ich das wahrnehme und dass ich das versuche anzunehmen und zu akzeptieren. Also angenommen, ich stehe mit dem Auto im Stau, mein Handy liegt irgendwie im Kofferraum, in der Tasche und ich werde zu spät kommen. Ich habe einen Kundentermin, so absolute Stresssituation. Was wäre in dem Moment angewandte Achtsamkeit? Dass ich das merke, dass ich gerade extrem unter Strom stehe, dass zum Beispiel mein Herzschlag zunimmt, dass meine Hände schwitzig werden, dass ich flacher atme, dass ich anfange, mir irgendwelche Horrorszenarien gedanklich auszumalen. Alles erster Schritt, Wahrnehmung. Zweiter Schritt ist, ich raste eben nicht aus und umklammer vielleicht das Lenkrad und schreie meinen Nachbar im Stau an, sondern ich frage mich, okay, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich alternativ tun? Ich bin in dieser Situation, dass ich auf jeden Fall zu spät komme und ich kann auch gerade nicht Bescheid. Also was ist mein Plan B? Ich mache vielleicht meinen Lieblingssong an und versuche zumindest gute Laune zu bekommen. Also das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber im Prinzip ist es das für mich. Es ist nicht, Achtsamkeit ist für mich nicht, ich sitze auf dem Yogakissen und meditiere 15 Minuten jeden Tag, das gehört dazu, das trainiert das Ganze, sondern es ist wirklich eher, wie gehe ich mit diesen Herausforderungen im Alltag um, die auf jeden Fall immer kommen. Es gibt immer Dinge im Alltag, die wir blöd finden. Und lasse ich mich darauf ein, dass ich die jetzt blöd finde und stresse mich dadurch noch mehr? Oder versuche ich mich durch diese mentale Stärke da selber rauszuziehen und verhalte mich anders und suche mir einen Plan B? Und das ist natürlich extrem schwer, weil es Menschen gibt, die uns das sehr schwer machen, weil es volle U-Bahnen gibt, weil es Flüge gibt, die ausfallen, also weil es einfach ständig Dinge gibt, die unseren Plan durchkreuzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich mein Gehirn quasi darauf vorbereite und das Ganze übe. Und das kann ich zum Beispiel durch Meditation machen. Gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Ne? Die einen, die machen das in Stille, die achten dann nur auf ihren Atem zum Beispiel und versuchen immer, wenn der Gedanke kommt, ihn in dem Moment anzugucken, aber auch wieder loszulassen. Und das ist etwas, was mit der Zeit einfacher wird, weil man auch erwiesenermaßen in Studien gefunden hat, dass wenn man zum Beispiel 8 Wochen jeden Tag 7 Minuten meditiert, die Zellendichte im Hippocampus zunimmt. Und dadurch, dass diese Zellendichte zunimmt in diesem Teil vom limbischen System in unserem Gehirn, wächst unsere Fähigkeit zur Gelassenheit. Und Darüber hinaus schrumpft auch noch die Amygdala, also so das Angstzentrum wird auch noch ein bisschen kleiner. Das ist auch sehr praktisch. Und das in Kombination erhöht deine Gelassenheit im Alltag. Also im Prinzip ist wirklich Meditation oder auch eine Atemübung, all das, was dich darauf vorbereitet, ja nur die Vorübung dafür, dass du dann im Alltag entspannter und gelassener bleibst. Das ist für mich Achtsamkeit. Genau, und ich sag mal, der Atem ist halt einfach was, was wir immer dabei haben und deswegen ist es leicht, sich darauf zurückzubesinnen und das so als Anker zu benutzen. Du kannst aber auch genauso sagen, du nimmst zum Beispiel dieses Grounding, also du spürst zum Beispiel, wie deine Füße auf dem Boden stehen oder du spürst, wie du auf der Sitzfläche sitzt. Auch das kann super gut helfen, den Geist zurückzubringen in den Körper. Also auch das ist, finde ich, eine ganz gute Stütze, zu sagen, mit der Konzentration auf unsere Sinne gehe ich weg von diesem Verkopften, weil der Kopf und unsere Einstellung, unsere Gedanken produziert meistens noch sehr viel mehr Stress als das, was von außen kommt und geht zurück in den Körper. Und das kann wirklich sehr gut helfen, das erstmal zu bemerken. Also so diese Reizreaktion, diesen Automatismus ein bisschen auseinanderzuziehen und sich eine Pause zu gönnen und zu sagen, okay, da ist jetzt ein Reiz, da ist eine Situation, die ist für mich hart, aber ich bin nicht impulsiv und reagiere so wie immer, sondern ich überlege bewusst, welchen Weg will ich gehen.
Okay, sehr, sehr gut für die Einweisung in das Thema Achtsamkeit. Du hast schon so ein bisschen andeuten lassen, es dauert ein bisschen, bis man das kann, in Anführungsstrichen. Das Thema 8 Wochen hast du kurz thematisiert, bis sich auch was im Gehirn bemerkbar macht, bis man da wirklich auch eine Veränderung auf biologischer Ebene messen kann quasi. Im Rahmen von Meditation sage ich auch häufig oder liest man häufig auch, das ist ein Muskel, der trainiert werden muss. Das funktioniert nicht beim ersten Mal sofort. Wenn ich jetzt die Meditations-App starte, habe davon gelesen, dann sollte ich auch wieder nicht erwarten, dass das sofort funktioniert. Dann bin ich wieder in der Anspannung und eine angespannte Entspannung wird nicht funktionieren. Deswegen so meine Frage, wie lange braucht es das, um erste Erfolge in Anführungsstrichen zu merken? Oder ist das auch etwas, was man einfach, was irgendwann in zu einer Routine werden sollte? Also, dass man das gar nicht spürbar merkt, okay, ab Zeitpunkt X merke ich einen Erfolg, sondern es ist einfach so ein schleichender Prozess und ich integriere das einfach bewusst in meinen Alltag, erwarte jetzt aber nicht, dass da sofort was, eine Veränderung stattfindet, sondern integriere das in meinen Alltag und irgendwann merke ich gar nicht mehr, wie gut mir das tut.
Also das wäre ideal, wenn das so zum Alltag wird, dass wir das gar nicht mehr merken und dass es quasi wie Zähneputzen ist. Ja, meine Erfahrung ist eher eine andere. Also dadurch, dass Meditation wirklich nicht immer Spaß macht und manchmal auch echt anstrengend sein kann, deswegen ist es gut, dass du diese Erwartungshaltung ansprichst, ist es einfach etwas, wo man sich immer wieder daran erinnern muss. Was ich super hilfreich finde, ist so ein MBSR-Kurs, das ist so ein Mindfulness-Based Stress Reduction. Kurs, der geht über 8 Wochen und das ist eben auch, der ist von Jon Kabat-Zinn auf seine Lehren aufgebaut und da kann man wirklich merken, dass dadurch, dass man sich über 8 Wochen konsequent mit dem Thema beschäftigt, du triffst dich einmal pro Woche für 2,5 Stunden und praktizierst zusammen unterschiedliche Meditationsarten, benutzt unterschiedliche Kanäle, dann kann man auch so ein bisschen gucken, was ist mein Zugang? Also bin ich zum Beispiel eher so der körperbewusste Typ, dann ist vielleicht ein Bodyscan für mich gut. Oder bin ich lieber jemand, der komplett in Stille arbeitet, dann mache ich eine Zen-Meditation. Bin ich jemand, der eher immer von der Stimme gut zurückgeholt werden kann, mache ich eher eine geführte Meditation. Also all das lernt man in den 8 Wochen kennen. Und steigert die Meditationszeit von angefangenen 5 Minuten auf am Ende 45 Minuten, was jeder für sich täglich übt. Und das Gute daran, finde ich, ist, dass du hast ja deinen Alltag, du lebst dein Leben weiter und du fängst aber an, diese Meditation, diesen Bodyscan so in deinen Alltag zu integrieren, dass es für dich passt. Für den einen ist es leichter, eine halbe Stunde früher aufzustehen. Für den anderen ist es leichter, abends nicht die Netflix-Serie zu gucken und dafür eine Entspannungsübung zu machen oder zu meditieren. Und genau das findest du raus in dieser Zeit. Und dann das für sich auch weiterzuführen, finde ich zum Beispiel sehr viel realistischer, als zu sagen, ich gehe jetzt 11 Tage Vipassana ins Kloster und mache nichts anderes, als 8 Stunden zu meditieren. Und dann gehe ich immer wieder zurück, bam, in mein normales Leben. Bei mir wäre das jetzt Berlin, Reizüberflutung pur, Menschen, Lautstärke, Events, Partys, also das volle Programm. Und dann habe ich manchmal ganz schnell all das vergessen, was ich im Kloster da für mich beschlossen habe, weil es passt einfach nicht zu meinem normalen Leben. Und ich glaube, darin besteht die Kunst, diese wertvollen Tools, aber auch diese wertvollen Erlebnisse, die du ja dann bei dir selber auch spürst. Also du hast ja auch gefragt, wie schnell spürt man das? Ich würde schon behaupten, dass man den Unterschied sehr schnell merkt. Also die entspannende und auch diese fokussierte Wahrnehmung nach einer Meditation, nach einer Entspannungsübung. Ich glaube, das spüren Menschen sehr schnell, aber die Herausforderung besteht eher darin, das in der Schnelllebigkeit unseres Alltags noch unterzukriegen. Wenn ich mich da langsam rantaste und wirklich für mich auch eine realistische Zeit finde, sind es zum Beispiel 15 Minuten und ich mache das gerne morgens, das ist für mich total kompatibel, und vielleicht abends nochmal eine Runde Yoga. So eine Mischung muss ich dann für mich finden, und dadurch, ich muss es einfach ausprobieren. Da gibt es nicht das Pauschalrezept, sondern das, wie du auch sagst, muss einfach zu jedem passen.
Genau. Du hast das Thema MBSR angesprochen. Gibt es die Kurse offline oder kann man das auch online machen, so ein bisschen für den Zuschauer gerade?
Also ich kenne es nur offline. Dadurch, dass es eine sehr altbewährte Technik ist, hat da jetzt die Digitalisierung noch nicht so viel Einzug gefunden. Ja, wäre eine Idee. MBSR ist halt eine zertifizierte Lehrer-Trainer-Ausbildung, und da werden ganz bestimmte Inhalte vermittelt. Deswegen ist dieses ganze Programm sehr geschützt.
Okay, also einfach mal googeln, ob es das in der jeweiligen Stadt gibt.
Da gibt es lizenzierte Trainer, und ist immer dieses 8-Wochen-Programm, und das kann ich echt sehr empfehlen.
Perfekt. Lass uns mal kurz vielleicht auf den Arbeitsalltag zu sprechen kommen. Du hast das Thema Powerpause, habe ich bei dir gelesen. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Was bedeutet das?
Also so eine Powerpause, gerade im Joballtag, sind für mich wirklich eher Kleinigkeiten. Also da geht es mir darum, wie gestalte ich zum Beispiel meine Pause? Gehe ich mit allen in die Kantine und rede über die beruflichen Sachen weiter, die ich heute eh schon 8 Stunden durchgekaut habe? Oder nehme ich mich bewusst raus, gehe vielleicht eine Runde um den Block, mache für 5 Minuten die Augen zu und meine Bürotür zu, oder ich gehe in den Ruheraum, je nachdem, was die Firma da so bietet, und achte wirklich mal auf meinen Atem. Schaffe ich es, 10 bewusste Atemzüge zu nehmen? Wie tief atme ich? Wie fühle ich mich dabei? Was habe ich für Gedanken? Also im Prinzip all das, was dich kurz aus dem Hamsterrad rausholt, ist für mich im beruflichen Alltag eine Powerpause. Wenn du es schaffst, kannst du auch meditativ essen. Also zum Beispiel genau darauf achten, wie oft kaue ich? Was schmecke ich? Versuchen, die Reize zu minimieren. Also während dem Essen eben nicht noch aufs Handy gucken, ein Gespräch führen, sondern sich kurz rausnehmen und eher nach innen gucken, als die ganze Zeit im Außen sein. Können auch kleine Dehnungsübungen sein, wo ich mir mal kurz meinen Nacken, meine Schulter entspanne. All sowas, wo ich Bewusstsein zurückholen in meinen Körper, in meinen Geist, und nicht nur der funktionierende Roboter bin, nenne ich es mal überspitzt.
Ja, also auch so ein bisschen darauf zurückbesinnen, Pause ist wirklich Pause und nicht, dann gehe ich ans Handy oder mit dem Kollegen reg mich über ein anderes Thema auf der Arbeit auf, sondern Pause ist wirklich Pause, so ein bisschen Me-Time, ist auch so ein Begriff, der aktuell so ein bisschen populärer wird. Ja. Lass uns gerne auf das Thema Frühwarnsignale. Frühwarnsignal wäre zum Beispiel, okay, wenn ich mir gar keine Pausen im Alltag gönne, am Arbeitsplatz auch nicht, wenn ich Pausen durchmache, dann kann ich ja früher gehen oder dergleichen. Ganz falsche Denkweise. Aber was wären vielleicht noch andere Frühwarnsignale, an denen ich persönlich erkennen kann, oh, mit meiner mentalen Gesundheit, mit dem Thema Entspannung, Achtsamkeit, sollte ich mich vielleicht mal auseinandersetzen?
Ja, da gibt es eine große Bandbreite, weil das alles mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt. Also wenn ich im Job, im Alltag quasi immer auf der Bremse stehe, auf dem Gaspedal stehe und nicht auf der Bremse, dann ist ja die ganze Zeit mein Sympathikus aktiv im Körper. Und der Sympathikus, der Gegenspieler vom Parasympathikus, der sorgt ja dafür, dass wir die ganze Zeit on fire sind. Also was heißt das on fire? Ich bin im Kampf- oder Fluchtmodus und deswegen ist zum Beispiel die Verdauung eher zurückgefahren, weil das etwas ist, was in dem Moment, also man muss sich ja mal vergegenwärtigen, woher kommt dieser Stressmechanismus, der ist super alt. Und wenn ich kämpfe oder flüchte, dann ist Verdauung einfach nichts, was an erster Stelle steht. Von daher hängt das alles zusammen mit Frühwarnsignalen, die zum Beispiel auftreten können. Also ich habe irgendwie Bauchschmerzen, ich habe Verstopfung, ich habe im Magen zu viel Magensäure. Das wäre zum Beispiel ist ein ganz häufiges Frühwarnsignal bei zu viel Stress, bei zu wenig Pausen, wie du es auch richtig genannt hast. Oder auch dieses Gedankenkreisen nicht mehr gut abschalten können. Also wenn der Feierabend dann da ist und ich liege auf der Couch oder ich will schlafen gehen, ich mache die Augen zu und dieses kurze Karussell dreht sich einfach die ganze Zeit weiter. Wäre auch ein Zeichen dafür, dass ich zu lange auf der Bremse, ich sage es die ganze Zeit falsch, auf dem Gaspedal stand und die Pausen zum Beispiel übergangen habe. Rücken- und Nackenschmerzen sind auch super häufig psychosomatisch bedingt. Also ich glaube, über 2/3 der Rückenschmerzen haben eigentlich eine mentale Ursache, werden aber selten so diagnostiziert. Das hängt auch oder kann auch mit dem Cortisol zusammenhängen, weil dadurch, dass ich so eine hohe Körperspannung habe und ich das gar nicht merke und dann noch in der Kombination vielleicht mit einer schlechten Haltung vom Computer, ich sitze nicht ergonomisch, oder ich habe besondere Fehlhaltung durch langes Stehen im Alltag, im Job, verspannt sich schnell der untere Rücken. Das zieht sich dann hoch bis zu den Schultern und Nacken, kann sogar bis in den Kiefer gehen. Kieferschmerzen oder ein hoher Druck auf den Kiefer ist auch so ein Frühwarnsignal. Manche knirschen dann nachts und es zieht sich hoch bis in die Ohren. Also auch da Ohrenschmerzen, aber auch genauso Tinnitus natürlich. Ist ein Frühwarnsignal, so ein Ohrenrauschen ist ja meistens die Vorstufe. Dann die ganzen herzverwandten Frühwarnsignale, also dadurch, dass das Cortisol auch die Herzfrequenz steigert, sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, Herzschmerzen etwas, was durch Stress verursacht werden kann. Das passiert meistens erst nach einer längeren Zeit, weil unser Körper da einiges wegstecken kann. Aber auch das kann damit zusammenhängen und sollte man immer mitdenken. Also wenn man da Probleme hat und vielleicht zum Arzt geht, die Allgemeinmedizin ist leider auch noch nicht so weit, dass sie das Thema Stress und Psychosomatik unbedingt immer so mitdenken, wie man es vielleicht mitdenken sollte. Also es wird da oft erst sehr körperlich nachgeschaut und wenn man da keine Ursachen findet, so ja, dann gut, weiß man halt nicht weiter. Aber für alle, die zuhören, also immer mitdenken, dass Herz auch stark mit Stress zusammenhängen kann. Was ist es noch? Kopfschmerzen ganz stark, kann auch durch Verspannung im Nackenbereich kommen, kann aber auch dadurch kommen, dass ich einfach zu viele Reize aufnehme und mir keine Denkpause gönne, vielleicht sogar auch zu wenig trinke. Also Flüssigkeitsmangel ist ja auch was sich ganz schnell in Kopfschmerzen zeigt. Und so auf der Verhaltensebene, wenn ich selber merke, ich bin reizbar, ich bleib irgendwie, also ich bin schneller von 180, egal, es ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Auslöser, aber trotzdem gehe ich da ganz schnell an die Decke und man fragt sich so, hey, das kenne ich gar nicht von mir, das bin doch gar nicht ich, dann sollte man da sich vielleicht auch mal ja, dann irgendwie eine Zeit für sich nehmen, einen Schritt zurückgehen. Sozialer Rückzug, auch das ist etwas, was jetzt per se natürlich nicht schlecht ist oder schlimm ist, aber wenn ich von mir selber weiß, ich bin jemand, ich bin gerne unter Freunden, ich mag Gesellschaft, ich mag auch meine Arbeitskollegen, aber ich bin an so einem Punkt, wo mir einfach alles zu viel ist. Ich gehe alleine in die Pause, ich will abends niemanden mehr sehen, so Gardinen zu, Dunkelheit, Oropax rein und lasst mich alle in Ruhe, dann könnte es vielleicht sein, dass es auch zu viel war über eine längere Zeit. Also du merkst, da gibt es ganz viel auf verschiedenen Ebenen, also einerseits körperlich, da reagiert natürlich jeder Mensch anders. Ich zum Beispiel, ich bin so ein Typ für irgendwelche Hautausschläge, auch super bei Stress oder Herpes, weil das Immunsystem runtergeht, ne? Irgendwie kleine Erkältung oder so. Du bist einfach viel empfänglicher für alle Störfaktoren, die von außen kommen. Du musst dir das so vorstellen, als dass dein Schutzschild in dem Moment einfach immer dünner wird, weil dieser Stress braucht schon so viel Energie im Körper, dass er sich nicht mehr darum kümmern kann, welche Bakterien, welche Viren da von außen noch auf uns einprasseln und gegen die kann er dann einfach nicht mehr kämpfen. Und dann wird man mit der Zeit immer schwächer.
Ja, das ist doch eine schöne Metapher mit dem Schutzschild, dass das immer dünner wird und dass das eben auch den Grund hat, warum das so vielschichtig ist, warum es nicht das eine Frühwarnsignal gibt, sondern dass das eben ja sowohl auf Verhaltensebene als auch eben auf körperlicher Ebene ja dann Auswirkungen haben kann. Ein spätes oder ein eindeutiges Signal, dass es jetzt mal Zeit ist, sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern, sind Depressionen. Ist gar nicht mal so bekannt, dass Schlaf und Depression eigentlich sehr eng miteinander verknüpft sind. 8 von 10 Menschen mit Depression haben Schlafprobleme und Schlafprobleme ist sogar eines der Kriterien für die Diagnose von Depressionen. Und bei 25% aller Depressionen ist Schlafprobleme sogar die Anfangsproblematik. Also gibt es genügend Argumente, sich auf jeden Fall mit seinem Schlaf zu beschäftigen. Da wäre so die Frage an dich, wie ist das aus deiner Praxis zum Thema Schlaf und Depression? Ist das bekannt? Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, dass mentale Gesundheit sehr stark mit Schlafproblemen verknüpft ist? Oder wenn du da so ein bisschen, ohne jetzt in natürlich intime Details zu gehen, wenn du da so ein bisschen aus deiner Alltagspraxis berichten magst?
Also ich sag mal, die Menschen, die dann zu mir kommen und mit mir arbeiten wollen, die sind ja in der Bewusstwerdung schon sehr weit. Also die sagen ja von sich aus, dadurch, dass ich jetzt keine Psychotherapeutin bin und ich wirklich Kassenpatienten habe, sondern mit Menschen arbeite, die von sich aus sagen, ich will gerne was für mich tun, habe ich da einfach schon mit einer selektierten Stichprobe quasi zu tun, die von sich selbst aus schon erkannt hat, oh, ich schlafe nicht mehr so gut, ich kann mich irgendwie nicht so gut entspannen, ich habe das Gefühl, ich rutsche da in was rein, wollen wir dich mal zusammen drauf gucken. Wenn ich jetzt im größeren Kontext schaue und auch so gerade in den Workshops, wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, mache ich auch öfter mal so Tests mit den Leuten, wo sich dann auch einige sehr schnell öffnen, wenn man sich so ein paar biologische Werte anguckt, also zum Beispiel eine Cortisolmessung oder sowas, zeigt sich doch, dass Schlafstörungen etwas sind, was noch nicht so stark verknüpft wird mit Depressionen und anderen psychischen Dysbalancen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dass dann die erste Reaktion ist, ach, ich nehme ein Schlafmittel, ich trinke einfach ein bisschen hier einen Beruhigungstee und mache mal ein bisschen Baldrian und ach, das lag jetzt bestimmt nur daran, dass die Woche so hart war. Also wir sind da auch Künstler darin, Gründe zu finden, warum ich jetzt nicht schlafen kann. Und es ist immer noch etwas sehr Schwieriges und Stigmatisiertes für uns zu sagen, ich glaube, ich rutsche da gerade in eine mentale Krankheit rein. Also auch da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft noch nicht so weit ist und aufgeklärt ist, zu sagen so, ey, das ist ein Warnsignal, ich werde jetzt aktiv, weil das könnte ein Anzeichen für eine Depression sein. Und außerdem merke ich, mein Appetit hat sich verändert und meine soziale Aktivität hat sich verändert. Ich mache vielleicht keinen Sport mehr, ich sehe meine Freunde nicht mehr. Dieser Zusammenhang wird in meinen Augen nicht so sehr gesehen. Und das merkt man ja auch an der Zunahme zum Beispiel von Substanzen, die eben beruhigend sind, also wie Schlafmittel, aber auf der anderen Seite auch die statistische Zunahme von Substanzen, die wieder aufputschen. Also wir sind in einer Gesellschaft, wo irgendwie das Credo herrscht, wenn ich müde bin, dann schmeiße ich mir die erste Pille ein und am Morgen schmeiße ich mir die zweite Pille ein, damit ich wieder wach werde. Also das ist natürlich die leichteste Bewältigungsstrategie, wie auch das Feierabendbier und der Rotwein, der mich dann irgendwie runterholt und der das Gedankenkreisen ja dann auch stoppt. Das ist leider keine Heilung und auch leider keine Lösung, sondern wird es auf die Dauer eher schlimmer machen. Das ist das Tragische daran. Und ja, ich habe das Gefühl, dass Menschen sich eher noch schwach und schlecht fühlen, zuzugeben, ich glaube, ich rutsche da in eine Depression oder in eine andere mentale Dysbalance rein.
Deckt sich auch so mit unseren Fragen, dass man ja häufig sich erst darum kümmert, wenn das Fass eigentlich schon übergelaufen ist und man sich immer, ja, man möchte sich das nicht eingestehen und sucht dann eher noch eine schnelle Lösung, um das irgendwie zu verdrängen, wie du sagst, die Pille am Abend und die entsprechenden Aufpushmittel dann wieder am Morgen, um das Thema so weit wie möglich irgendwie von seiner Prioritätenliste oder seiner To-Do-Liste wegzuschieben, weil es ja noch irgendwie geht. Aber irgendwann ist das fast dann übergelaufen, dann kann man sich auch selber nichts mehr einreden oder schönreden. Du hast das Thema Arbeit oder Arbeitnehmer-Workshops bei Arbeitgebern schon so ein bisschen angesprochen. Lass da am Ende des Podcasts gerne noch so ein bisschen gerade drauf eingehen. Also das Thema BGM, Schlaf, Arbeitnehmer. Wie verbreitet ist das da zum Thema Schlaf? Also ich glaube, psychische Gesundheit, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist, das wissen wir alle. Das ist auch mehr oder weniger jetzt auch bei Arbeitgebern angekommen, dass es da entsprechende Angebote gibt, dass es Workshops gibt, dass es Arbeit für dich gibt, sage ich jetzt mal so salopp. Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass das Thema Schlaf irgendwie angesprochen wird, sei es jetzt von Arbeitgeberseite oder dass es eher von den Workshop-Teilnehmern dann ankommt, wenn du dich um das Thema mentale Gesundheit kümmerst, dass das auch angesprochen wird?
Ja, also ich nehme es als Thema wahr, was sehr in den privaten Kontext geschoben wird und dadurch von Arbeitgeberseite wenig thematisiert wird, sondern eher dann im 1:1 mit den Arbeitnehmern oder in einem intimeren Moment in einem Workshop angesprochen wird, weil noch ja eher so diese Einstellung da ist, Menschen kommen zur Arbeit, hier zeigen sie Leistung, dafür bekommen sie Geld, aber sie müssen selbst dafür sorgen, dass sie auch entsprechend gesund und fit sind. Und dazu gehört auch ein guter Schlaf, damit ich mich regenerieren kann und meine Batterien wieder aufladen kann. Aber dass das jetzt ein Thema ist, was man so in die Arbeitsstrukturen zum Beispiel einführen will, beachten will, das erlebe ich wenig. Ich zeige ganz gerne diese Kurve, die Leistung und Stress miteinander in Verbindung stellt. Und dann sieht man ja ganz schön, dass eine gewisse Aktivierung gesund ist, also ein gewisses Stresslevel gut ist, um in deine Peak-Performance zu kommen. Wenn du aber zu viel Stress hast, dann sinkt auch deine Leistung. Und das, wir wollen natürlich die Arbeitgeber nicht, dass die Leistung der Arbeitnehmer sinken. Und da kann man schon merken, okay, da machen sie dann so ein bisschen mehr auf und verstehen auch, dass Stressmanagement immer was Ganzheitliches ist. Und es gibt ja auch Programme wie zum Beispiel ELP, so ein Employer Assistance Program, wo Mitarbeiter zum Beispiel direkt anrufen können, haben Psychologen an der Leitung oder in einem 1:1 Gespräch mit dem Psychologen oder einem Coach arbeiten. Da werden natürlich auch private Themen besprochen und da ist auch Schlaf ein Thema. Aber es ist immer eher im vertrauten und persönlichen Kontext. Ich habe bisher noch mit keiner Firma zusammengearbeitet, die wirklich sagt, Bei uns ist Schlaf ein Thema, wie wir uns innerhalb des 8- oder 10-Stunden-Tages miteinander organisieren und arbeiten.
Okay, also da spannend, wie du gesagt hast, dass man die Verantwortlichen gerne über das Thema Leistungsfähigkeit dann catcht, dann hören sie auf einmal zu. Und das ist ja im Thema Schlaf, kann man das ja auch so ein bisschen darüber bekommen, hey, wenn deine Arbeitnehmer unter Schlafmangel leiden, sind sie unproduktiver, leiden sie unter Tagesmüdigkeit und dann hat das natürlich auch Leistungseinbußen und dann eben entsprechend auch Umsatzeinbußen und darüber kann man dann oft noch die Arbeitgeber entsprechend bekommen. Aber spannend, dass du das sagst, dass du das noch nicht ganz so verbreitet siehst oder auf jeden Fall während deiner Arbeit und dass das mehr so ein privates Thema ist. Man geht jetzt auch nicht zum Chef und sagt, ich habe Schlafprobleme, dann das wird dann auch schnell damit assoziiert, okay, das ist okay, dann deswegen ist die Abteilung so unproduktiv, es liegt an dir oder dergleichen. Also man hat da schon so seine Vorsicht, da so ein bisschen Preis zu geben.
Ja. Ja. Wie ist das denn bei euch? Also welche Erfahrungen habt ihr denn?
Wir sind nicht ganz so viel im B2B-Bereich unterwegs, sage ich jetzt mal. Und wenn, dann kommt das Unternehmen eher proaktiv auf uns zu. Also dass wir eher erkannt haben, okay, wir wollen was machen und dann ist ja keine Überzeugungsarbeit mehr zu leisten. Dann hat der Arbeitgeber das schon an sich erkannt. Aber ich glaube, so aus meiner Erfahrung auch kommt das mehr so in sehr großen Unternehmen, die generell ein sehr großes und breit aufgestelltes betriebliches Gesundheitsmanagement haben, die aber auch erkannt haben, okay, wir haben vielleicht schon gefühlt alles gemacht. Wir haben uns uns dem Thema Ernährung schon gewidmet, Rückenschulungen, Stressmanagement und so weiter und dass das Thema Schlaf durchaus im Kommen ist, aber eher in, ich sag mal so, ohne jetzt da eine Wertung zu haben, eher in fortschrittlich gesundheitlich orientierten Unternehmen, weil das dann doch ein recht nischiges Thema ist, auf das man nicht sofort kommt, was, glaube ich, in kleineren Unternehmen eher nicht sofort präsent ist. Aber durchaus das Gefühl, dass das kommt.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch auf jeden Fall.
Genau, sehr cool. Nee, vielen Dank für deine Einblicke und deine Erfahrungswerte da. Habe ich zum Ende des Podcasts noch irgendein Thema vergessen, was du vielleicht gerne angesprochen hättest, rund um das Thema mentale, emotionale Gesundheit, Schlaf, Stressbewältigung?
Überlege nochmal. Also ich glaube, so generell ist es einfach wichtig, für sich selbst zu entscheiden, dass das, wie du auch schon während des Podcasts jetzt gesagt hast, so seine eigene Luxus-Me-Time sein sollte und dass es ganz wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und auch sich zu beobachten, was tut mir gut. Das Ganze ist ein Prozess. Auch das wird, glaube ich, immer wieder deutlich, dass es jetzt nichts ist, was sich irgendwie nach 2-3 Tagen schon einstellt und wo du eine Veränderung bemerkst. Aber auch so Dinge wie, wann gehe ich zu Bett? Also wann will ich schlafen gehen? Ich habe das Gefühl, dass wir da, je älter wir werden, in so einem Konsens leben, so, ja klar, Erwachsene, die bleiben lange auf. Und stehen dann auch wieder früh auf. Das macht denen gar nichts. So Kinder, ja, die gehen früh schlafen. Und auch wenn man zur Schule geht, dann muss man früh schlafen. Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich gehe einfach früh schlafen. Und ich brauche auch viel Schlaf, also eher 8 Stunden plus. Und da hinzukommen, ne? Also sich das zu fragen und sich zu beobachten, was tut mir eigentlich gut? Wann bin ich produktiv? Wann sind meine Phasen im Tag, wo ich Flow-Momente habe und wegzukommen von diesen, ja, ich mache einfach das, was alle machen. Ich weiß, das stellt sich leicht ein, aber für mich war es zum Beispiel ein Prozess, der mir super gut tut und irgendwann haben es auch die Freunde verstanden, dass ich halt zwischen 10 und 11 ins Bett gehe und es ist mir auch egal, ob das jetzt cool ist oder nicht cool, weil mir geht's damit gut. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in so ein Verständnis kommen, dass Schlaf nicht eine Nebensache ist für die Psyche, sondern wirklich der essentielle Teil, wo wir uns regenerieren und wo du auch emotional ganz viel verarbeitest. Also es gibt ja nicht umsonst auch Therapieverfahren, zum Beispiel EMDR, die das Rapid Eye Movement simulieren aus dem Schlaf. Also die Augenbewegung, diese schnelle Links-Rechts-Augenbewegung wird dann nachgeahmt bei EMDR, um zum Beispiel Traumata und Ängste zu überwinden. Und genau das ist das, was dein Körper täglich im Schlaf macht, wenn du dir die Zeiten nimmst, die du wirklich brauchst.
Genau, schön, dass du das nochmal angesprochen hast. Da haben wir ja gar nicht so wirklich drüber geredet, was Schlaf eigentlich für eine Funktion hat für die emotionale Gesundheit, ist vor allem der REM-Schlaf. Gibt es eine eigene Podcast-Folge zu, verlinke ich gerne unter dieser Folge. Da könnt ihr euch das nochmal anhören, dass das auch auf biologischer Ebene, was da eigentlich stattfindet und was für viele, viele interessante Studien dazu gibt, die das belegen. Und auch in meinen Vorträgen sage ich immer, vor allem in sozialen Berufen ist das sehr fatal, wenn der Schlaf verkürzt wird, weil dann verkürze ich meinen REM-Schlaf und der ist extrem wichtig für meine emotionale Gesundheit, um auch Emotionen anderer Menschen deuten zu können, was in sozialen Berufen einfach essentiell ist. Aber dazu gerne nochmal die Podcast-Folge unten verlinkt anhören. Letzte Frage, wie finden andere Personen dich, wenn sie sagen, okay, hat mir super gefallen, was du hier in dem Podcast erzählt hast, hört sich spannend an, das ist interessant für mich. Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
Ja, Kontakt natürlich immer gerne. Man findet mich über Instagram, Linda Leinweber. Meine Webseite wird gerade noch gebaut. Auch die wird lindaleinweber.com heißen. Ansonsten E-Mail lindameineleinweber@gmail.com. Und ja, ich hoffe bald dann auch im eigenen Podcast und mit dem eigenen YouTube-Channel. Das baut sich alles gerade noch.
Super, dann verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes beziehungsweise in der YouTube-Videobeschreibung. Dann danke ich dir für deine Zeit. Das soll es mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Alles Wichtige in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, einfach eine E-Mail an podcast@schlafenlaut.de. Auch Vortragsanfragen, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmt, Coaching, unser Buch, alles in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafenlaut. Ciao.